BS マガジン。
ABS Magazin, das anspruchsvolle Journal für Politik.
Am Morgen ist es noch kalt in der Wüste. Der weiße Jeep.
Liebe Zuhörer, zu Hause an den Hörgeräten, ihr hört das ABS-Magazin. Heute am 20.8. Wir haben noch August, der 20.8.2013. Und für euch im Studio sind heute die Eva und der
Nils Pjönschmidtke. Genau, wir haben eine Menge Themen für euch vorbereitet heute, ein ganzes Konglomerat aus Themen und wollen mal schauen, was wir da von heute so machen können. Wir beschäftigen uns einerseits mit Ägypten und haben da mal einen ganz internationalen Fokus hier im Frankfurter ABS-Magazin gehen danach aber auch eben wieder nach Frankfurt oder nach Hessen und haben ein Interview vorbereitet mit dem Ausländerbeirat von Frankfurt.
Nein, falsch. Das ist, er ist der Enes Gülligen und er ist stellvertretender Vorstand in der Arbeitsgemeinschaft der Ausländerbeiräte Hessens.
Und als drittes, wenn wir, falls wir dazu noch Zeit haben nach dem Interview, werden wir uns beschäftigen noch kurz mit dem ISM, mit dem Institut für Solidarische Moderne, das seine Summer Factory durchgeführt hat am Freitag oder am Wochenende, besser gesagt, in Frankfurt. Und da gab es am Freitag eine Podiumsdiskussion und davon wollen wir auch noch euch ein bisschen berichten.
Und hier, das sind eben die Raubgrabungen, ne? Hier und hier ganz.
Ja, nach diesem etwas unglücklichen Start jetzt nochmal mit etwas mehr Ruhe. Denn wir schauen jetzt nach Ägypten. In den letzten Tagen haben wir in den Medien gehört, dass dort verschiedene Plünderungen stattgefunden haben. Also dass nicht nur eine Krise in dieser zweiten Revolution für die Menschen und die vielen Toten und die viele Gewalt, die auf der Straße ist, herrscht, sondern dass dort eben auch gerade in den letzten Tagen Kirchen zerstört wurden, Museen zerstört wurden, aber auch Ausgrabungsstätten zerstört wurden, wo immer noch altägyptische Sachen ausgegraben werden, eben antike Funde gehoben werden. Da wird ganz viel zerstört, da werden Dinge mitgenommen von Leuten und die dann verkauft. Das betrifft eben vor allem gerade Kirchen und Museen. Gründe, die dafür genannt werden in den Medien, sind eben auch inhaltliche Gründe, also sowas wie, dass die Kopten, also die christliche Minderheit in Ägypten, sich auf die Seite des Militärs, also von diesem General Sisi stellen würde. Aber vor allem scheinen es wohl wirtschaftliche Gründe zu sein. Das ist mir zumindest so erschienen, als ich im Frühling in Ägypten war und da mich mit Grabraub dort eben auch schon beschäftigt hatte. Und dort habe ich gesprochen mit Menschen, die vom Deutschen Archäologischen Institut dort Grabungen durchführen und da eben schon seit einiger Zeit mit diesem Problem zu kämpfen haben. Eben nicht nur seit dieser zweiten Revolution jetzt gerade, die wir jetzt gerade miterleben hier aus der Ferne, sondern eben auch vor allem auch schon nach der ersten Revolution. Die wirtschaftlichen Probleme in Ägypten werden immer mehr und die Folgen kann man eben auch für die musealen Stücke oder für die Kultur bemerken. Ja, viel Spaß bei dem kurzen Beitrag.
Am Morgen ist es noch kalt in der Wüste. Der weiße Jeep fährt auf einer langen Straße durch die ägyptische Wüste in der Nähe von Dashur. Am Steuer sitzt Nicole Alexanian vom Deutschen Archäologischen Institut in Kairo.
Also wir fahren jetzt gerade das Wüstenplateau hoch vom Buchtland aus. Es ist ein sehr steiler Anstieg und zu den Pyramiden von Dashur.
Nicole Alexanian leitet die Ausgrabung in Dashur. Dashur, das ist nur eine Stunde entfernt von Kairo, wenn der Verkehr es zulässt. Immer wieder kommt es in der Gegend zu Raubgrabungen. Bewaffnete Banden kommen nachts in die Wüste. Sie graben illegal nach altägyptischen Antiquitäten. Die verkaufen sie dann später auf dem internationalen Kunstmarkt. Der Jeep rumpelt vorbei an der Roten Pyramide und an modernen Häusern. Es verwundert ein wenig. Angebote für Touristen gibt es keine.
was hier vor uns ist, das sind moderne Bauten, das gehört dem Militär, biegen jetzt aber hinter der Pyramide ab in die Wüste.
Nicole Alexanian lenkt den Jeep in ein Wadi, in einen Wüstenteil.
Dieses ganze Wüstenwadi ist auch voll mit Schächten, das wissen wir auch durch Magnetometrie. Und hier, das sind eben die Raubgrabungen, ne? Hier dieser ganze Hügel.
Der Hang ist übersät von kleinen Erdhügeln. Es ist der aufgeschüttete Sand aus den illegalen Grabungen. Jeder dieser Haufen markiert ein Grabungsloch. Gerade in letzter Zeit sind es immer mehr geworden.
Nach der Revolution jetzt, seit Januar 2011, wo die Sicherheitsstrukturen stark gelitten haben, also die Polizei einfach nicht mehr richtig arbeitet, seitdem ist es sehr viel mehr geworden.
Der Jeep hält nicht weit entfernt von der Grabung des Deutschen Archäologischen Instituts. Nicole Alexanian steigt aus. Sie läuft zwischen den Sandhügeln. Der Sand ist ockergelb und körnig. Überall liegen Steine, einige Plastikflaschen, Tüten. Dazwischen ragt ein bleicher Hüftknochen aus dem Sand.
Das sind alles Grabungslöcher und man sieht an der Oberfläche die Knochenreste von den Bestattungen. Man sieht Keramik, man sieht Holzbalken von den Särgen. Hier auch noch Gewebereste, die um die Leichname gewickelt wurden. Wir können ja da noch weitergehen. Da sehe ich eine Schachtmündung. Da kann man vielleicht ein bisschen reinschauen in den Schacht.
Nicole Alexanian stapft weiter durch den Sand. Dort ist ein senkrechtes Loch, ein Schacht, der in ein antikes Grab führt. Der Schacht ist oben mit Lehmziegeln ummauert und einige Meter tief. Der Wind weht Sand in die Öffnung. Es ist klar, der Schacht ist neu.
Also man sieht hier den Grabschacht. Wenn man hier reinguckt, sieht man, dass ganz unten eine Grabkammer nach Süden abzweigt.
Um den Schacht liegen Knochen und Scherben von Keramik. Schätze haben die Grabräuber hier wahrscheinlich nicht gefunden. Möglicherweise einen bemalten Holzsack oder kleine Figuren, die den Verstorbenen für das Leben im Jenseits mitgegeben werden.
Also es ist natürlich klar, dass die wirtschaftliche Situation der Leute hier sehr, sehr schlecht ist und dass sie sich an jeden Strohhalm klammern. Ob das jetzt wirklich für die Leute, die in der Nacht kommen, so sehr lukrativ ist, das Katastrophale ist eben für uns, dass der Kontext zerstört ist. Für uns Archäologen ist alles von Wert, die Knochen, die Keramik, die einfache undekorierte Holzsärge, alles ist wichtig und gibt uns wertvolle Informationen.
Nicole Alexanian wendet sich ab. Ihr und den anderen Archäologen bleibt nur zu dokumentieren, was noch dort ist und den ausgeraubten Grabschacht wieder zuzuschütten. Immerhin funktioniert die Zusammenarbeit mit den ägyptischen Behörden. Alle sind sich einig, das Antikengebiet muss besser gesichert werden. Aber für die Umsetzung fehlt es an Geld. Die Zahl der Raubgräbereien steigt mit der Zahl der ungelösten wirtschaftlichen Probleme in Ägypten und mit der Ausweglosigkeit der Menschen. Auch im ägyptischen Fernsehen ist das Thema Raubgrabungen angekommen. In einer Talkshow wird darüber diskutiert. Filmaufnahmen einer Raubgrabung werden gezeigt. Durch die Berichte über die gewalttätigen Auseinandersetzungen im Zuge der ägyptischen Revolution ist der Tourismus stark zurückgegangen. Millionen ägyptische Pfund fehlen den Souvenirverkäufern, Touristenführern und Taxifahrern. Aber auch dem staatlichen Antike-Ministerium fehlen die Einnahmen. So ist kein Geld da, um Zäune zu bauen oder Wachleute zu bezahlen. Es ist die UNESCO, die jetzt eine Aufklärungskampagne für die Bevölkerung plant. Aber auch den Bau einer Cafeteria in Dahschur. Die Menschen vor Ort sollen darüber stärker von den antiken Schätzen vor ihrer Haustür profitieren. Sie sollen ein Bewusstsein für die Geschichte ihres Landes entwickeln. Die UNESCO hofft, dass die Ägypter die antiken Stätten so schützen und nicht mehr ausrauben müssen, in ihrem eigenen, auch wirtschaftlichen Interesse.
Wichtig ist es auch, sich klarzumachen, dass der Kunstmarkt als solcher die Raubgrabung erst ermöglicht. Wenn es keinen Markt gäbe in Europa und Amerika oder auch jetzt auf der arabischen Halbinsel, also Käufer, die solche Dinge kaufen, dann gäbe es diesen Grabraub auch nicht. die Wurzel dieses Übels liegt in den Abnehmern, die das erst ermöglichen.
Die Raubgrabungen sind nur ein Symptom für die Probleme, mit denen Ägypten derzeit zu kämpfen hat. Die Zeit wird zeigen, dass sie gelöst werden können. Inshallah.
Ja,
herzlichen Dank.
Ja, das waren einige Impressionen aus Ägypten, aus dem Frühjahr, also noch vor der aktuellen Situation war ich dort und habe diesen Beitrag mitgebracht.
Ja, aber der hat nichts an Brisanz verloren, sondern ich habe auch in anderen Medien jetzt gelesen und gehört, dass das wohl ein sehr schwerwiegendes Problem ist für Ägypten und ja, und natürlich auch für das Weltkulturerbe.
Na klar, also solange der Tourismus dort weiterhin zurückgeht, und das ist nun mal jetzt seit 2011, also seit über 2 Jahren, wird es dort keine Stabilisierung geben. Ich weiß jetzt nicht, ob man raten soll, nach Ägypten in den Urlaub zu fahren, aber vielleicht kann man ägyptische Produkte kaufen, aber keine antiken.
Ja, genau. ja, das war also der Beitrag über Ägypten. Aktuell zu der Situation hat es heute gut gepasst.
Und was kommt jetzt, Nils?
Jetzt kommt dann nach der Musik, wenn wir es schaffen, um ca. 20 nach 4, das Interview mit dem Herrn Enis Gülligen, das ich vorhin angekündigt habe, dem stellvertretenden Vorsitzenden der Arbeitsgemeinschaft der Ausländerbeiräte Hessens. Und bis dahin gibt's noch ein bisschen was auf die Ohren. So, und das scheint ja auch jetzt zu klappen. Jetzt klingelt das Telefon und wir werden die Leitung eröffnen.
Ja, dann...
Nein, jetzt erstmal hier.
So. Hallo?
Nein, du musst da noch entgegennehmen. Auf Leitung 1 und verbinden.
Nein.
So.
Genau, eigentlich Hallo. Nämlich so.
Eigentlich müssten Sie uns jetzt hören. Herr Gülligen?
Ja, wir versuchen mal wieder zu telefonieren mit dieser hochkomplizierten technischen Anlage. Wir werden angerufen, das ist schon mal ein ganz gutes Zeichen. Wir hören, dass es klingelt.
Hallo.
Und unser Technikmaskottchen hilft uns jetzt.
Genau, ich will sie dann mal einfach weiterverwenden.
So, jetzt.
Guten Tag, Herr Gülligen.
So, hallo. Hallo, Herr Gülligen. Können Sie uns hören?
Gülligen hier.
Ja, guten Tag. Super, wunderbar. Es hat geklappt.
Sie sind dann on air bei Radio X.
Ganz kurz einen Dank an den lieben Hendrik, der uns hier hilfreich zur Seite stand. So, die Verbindung steht. Herr Gülligen, Sie sind stellvertretender Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft der Ausländerbeiräte Hessens. Vielleicht können Sie uns kurz etwas über diese Organisation erzählen.
Gerne, Herr Schmidtke. Die AGA ist die Landesdachorganisation aller gewählten Ausländerbeiräte in Hessen, also der sogenannte Landesausländerbeirat. Und sie hat die Aufgabe, erstens, sie besteht seit dem 1983, hat heute 92 Ausländerbeiräte als Mitglied und hat die Aufgabe, die Landespolitik, die Arbeit der Landesregierung zu beobachten, zu ergänzen mit Anregungen aus der Perspektive der Migranten im Sinne einer besseren Migrations- und Integrationspolitik zu begleiten.
Mhm. Ausländerbeiräte gibt es jetzt also seit den 80er Jahren. Vielleicht können Sie ganz kurz nochmal, also eigentlich müsste sich das ja in der Öffentlichkeit herumgesprochen haben, was Ausländerbeiräte sind, aber vielleicht können Sie etwas zu den Aufgaben der örtlichen Ausländerbeiräte und die Kompetenzen, die sie ausfüllen und auch die demokratischen Möglichkeiten, die sie haben, sagen.
Gerne. Ausländerbeiräte sind beratende Beiräte, die auf der Grundlage der hessischen Gemeindeordnung einberufen werden müssen, wenn in einer Kommune mehr als 3000 Menschen leben, Migranten leben, die keinen deutschen Pass besitzen. Ihre primäre Aufgabe ist, die Kommunalpolitik zu begleiten, zu ergänzen. An manchen Stellen, an manchen Orten haben sie bereits ein Antragsrecht, an manchen Orten nicht. Ihre primäre Aufgabe ist aber beratender Natur. Das heißt, sie sollen die Kommunalpolitik begleiten und wie auch die Landesorganisation AGA diesmal nur auf der kommunalen Ebene aus der Perspektive der Migranten ergänzen und lenken.
Mhm. Meine liebe Kollegin, die Etta Gewilli, möchte auch etwas fragen.
Wer wählt denn eigentlich die Ausländerbeiräte?
Wer die Ausländerbeiräte sind, hier, ich gebe Ihnen nur beispielhaft jetzt.
Wer sie wählt.
Wer sie wählt. Genau. Sie werden gewählt von allen Migranten, die keinen deutschen Pass haben und von EU-Bürgern, die eigentlich ja im Besitz eines kommunalen Wahlrechts sind, aber trotzdem, da sie ja in ihrer Natur Migranten sind und insofern auch auf besondere Bedürfnisse achten und die ergänzen wollen im politischen Sinne. Also das ist der Wählerkreis der Ausländerbeiräte.
Also es gibt eine Menge von Menschen, die hier mit uns leben, die eigentlich gar kein Wahlrecht haben und jetzt auch bei der Bundestagswahl eben gar nicht wählen dürfen. Die dürfen Sie aber dann wählen.
In Frankfurt ist es eine Prozentzahl von 25%, die keinen deutschen Pass haben. Mhm. Und sie dürfen natürlich an den Landtags- und an Kommunalwahlen nicht teilnehmen, aber diese Gruppe plus die Gruppe der EU-Ausländer, die können die Ausländerbeiräte wählen. Gewählt werden dürfen übrigens auch eingebürgerte Migranten, die dann nur auf ein passives Wahlrecht haben, aber auf kein aktives.
Wie viele Menschen betrifft das in Frankfurt? Das scheinen ja sehr, sehr viele zu sein.
Wenn Sie das alles zusammenrechnen, kommen Sie auf 30% hier in Frankfurt. Die mal Daumen jetzt, das ist keine genauere Anzahl. Mhm.
Das sind also etwas zwischen 150 und über 200.000 Menschen.
Richtig, ja.
Das ist ja doch schon eine ordentliche Gruppe. Wie ist es denn mit der politischen Einflussnahme von den Ausländerbeiräten? Es ist ja so, dass also haben die Antragsrechte in den Parlamenten, müssen die nur gehört werden? Wie kann man sich das vorstellen im politischen Alltag?
An manchen Orten haben sie bereits ein Antragsrecht, an manchen Orten wird ihnen das sozusagen auf Goodwill-Basis zur Verfügung gestellt, wie hier in Frankfurt. Wir haben ein Antragsrecht, das ist zwar nirgends verankert, aber das wird sozusagen so praktiziert. An manchen Orten sind das dann Anregungen, die eingebracht werden. Und die politische Einflussnahme ist halt durch diese beratende Arbeit zu gewährleisten, dass man dann entweder Anträge stellt oder aber auch in den Gesprächen mit den Fraktionen, mit den Stadtverordneten, mit den Kommunalpolitikern die eigenen Inhalte einbringt und versucht zu ergänzen.
Die Ausländerbeiräte, hatten Sie ja gerade eben gesagt, setzen sich zusammen zum einen aus EU-Bürgern, die also hier ein kommunales Wahlrecht haben, und Menschen, die außer EU-Raum kommen, also so im doppelten Sinne sozusagen dann nach der Sprachführung Ausländer sind. Da will ich später auch noch mal drauf kommen. Das nur so als Seitenbemerkung. Wie ist da die politische Zielsetzung der AGA als Dachorganisation? Möchten Sie erreichen, dass also auch die Nicht-EU-Bürger hier ein kommunales Wahlrecht bekommen? Oder könnten Sie sich sogar vorstellen, dass das über die Kommunalpolitik hinausgehen könnte, bis auf die Landesebene oder Bundesebene? Was gibt es da für Vorstellungen oder für Zielsetzungen?
Das kommunale Wahlrecht für alle Migranten ist und bleibt natürlich die Hauptforderung der AGA. Auch wenn wir wissen, dass es nicht eine Landesangelegenheit ist, sondern eine Bundesebene-Angelegenheit. Dennoch denken wir, dass diese Forderung auf die Bundesebene insbesondere von den Kommunen und von den Ländern herangetragen werden muss. Denn das kommunale Wahlrecht ist eigentlich ein Menschenrecht. Es wird zwar nicht so definiert, aber es ist es und es bleibt es auch. Menschen, die seit 30, 40 Jahren hier leben, an dem Leben teilnehmen, ihre Pflichten erfüllen, sie von jeglicher politischen Mitbestimmung auszuschließen, ist nicht der goldene Weg, der richtige Weg. Insofern ist es natürlich die erste und die wichtigste Forderung der AGA, aber auch aller Ausländerbeiräte eigentlich.
Ja. Kommen wir jetzt einfach nochmal zu dem Begriff. Also da wird in der amtlichen Sprachführung spricht man immer noch von Ausländerbeiräten. Aber wenn Sie sagen, dass Menschen 20, 30 Jahre hier leben, dann werden sie ja zu Inländern, ob sie nun einen deutschen Pass haben oder nicht. Also der Lebensmittelpunkt ist hier meistens in diesem Land, man hat Mann oder Frau hat Kinder hier und die hier zur Schule gehen und auch hier aufwachsen. Also dass man da eigentlich nicht von Ausländern sprechen kann, sondern von Inländern. Wie ist da momentan so die allgemeine Stimmung in Bezug auf diese diese Tatsache, wird das wahrgenommen oder ist es immer noch so, dass wir in der Sprachführung und der Nomenklatur und im Denken der 60er und frühen 70er hängen geblieben sind hier in diesem Land?
Da müssen wir feststellen, dass in der Sache eigentlich ein enormer Schritt nach vorne gemacht worden ist. Heutzutage spricht man nicht mehr von Ausländern. Denn wirklich ein Ausländer ist jemand für mich, der nach Frankfurt kommt. Ich denke da sehr gerne an die japanischen und anderen Touristengruppen, die hier aussteigen und dann fotografieren. Das sind in der Tat Ausländer, die zum Zwecke des Tourismus, des Besuchs sich hier aufhalten. Aber Menschen, die seit 30 Jahren in einer Stadt leben, da kann man nicht von Ausländern sprechen. Und in dieser Sache gibt es in der Tat eine Sensibilisierung. Also die Zeit der 70er Jahre, sage ich mal, sind vorbei. Heute spricht man von Migranten, von Menschen mit Migrationshintergrund. Das sind Begriffe, insbesondere der zweite, der auch innerhalb der Migranten nicht unbedingt ganz gerne gesehen werden. Aber dieser Begriff ist abgelegt. Was nicht bedeuten soll, dass man auch der Tatsache Rechnung getragen hat. Insbesondere in der Migrationspolitik, Sie erkennen mir noch weiterhin sehr, sehr viele Felder, wo erheblichen Handlungsbedarf besteht. Aber immerhin in bestimmten Sachen hat sich eine Sensibilisierung bereits etabliert.
Also da könnte man vielleicht eine Umbenennung dieses Amtes oder dieser Vertretung dann auch mal vorantreiben und es eben nicht mehr Ausländer- und Ausländerinnenvertretung nennen, sondern vielleicht Migrantinnenvertretung.
Ja, selbstverständlich. Also ich denke, aber eine Namensänderung ist eigentlich lediglich ein Unterpunkt. Die AGA arbeitet zurzeit an einem Gesamtprogramm zur Weiterentwicklung und Modernisierung der Ausländerbeiräte. Ich hatte ja am Anfang kurz angedeutet, nicht überall haben Ausländerbeiräte die Möglichkeit, Anträge zu stellen. Es gibt eine Reihe von Forderungen und Notwendigkeiten, die im Sinne einer Modernisierung dieser Beiräte jetzt überarbeitet werden müssen. Die AGA ist jetzt dabei, ein Entwurfspapier auszuarbeiten und es wird die Aufgabe sein, mit der neuen Landesregierung eben diese Modernisierung und Weiterentwicklung in den Gang zu setzen. Dazu gehört nicht nur daher halt die Änderung des Namens, was aber wirklich ein wichtiger Punkt ist, weil der Name signalisiert ja schon eine gewisse Haltung und diese Haltung ist jetzt veraltet. Und es gibt aber eine Reihe von anderen Punkten, wie zum Beispiel die Ausstattung der Ausländerbeiräte. An manchen Orten verfügen Ausländerbeiräte über keine eigene Geschäftsstelle und die Kommunalpolitik nur als Nebenamtler zu begleiten, ist eine Unmöglichkeit. Insofern müssen da auch in den Strukturen sehr viele Veränderungen stattfinden. Es wird wohl auf eine Änderung der hessischen Gemeindeordnung hinauslaufen müssen. Aber das sind alle Aufgaben, die, wie gesagt, jetzt mit der neuen Landesregierung zu anzupacken sind.
Lassen Sie uns noch mal auf der politischen Ebene bleiben. Also ich fange mal so an. Die Ausländerbeiräte werden alle 5 Jahre gewählt. Ist das richtig?
Richtig, ja.
Ja. Und die nächste Ausländerbeiratswahl findet also im Jahr 2015 statt. Richtig. Letzte war 2010. Wäre es nicht also auch ein Zeichen von der Politik, ein gutes Zeichen, wenn man also die Wahlen auch so zusammenlegen würde, dass auch die Ausländerbeiräte an so einem großen Wahltag gewählt werden? Ich frage es mit dem Hintergrund, weil die sind ja auch von den Gemeindewahlen in der Regel abgekoppelt und die Wahlbeteiligung ist nicht sehr hoch gewesen in den letzten Jahren. Was heißt nicht sehr hoch? Also nicht so hoch wie in anderen Bereichen in diesem Land, wenn politische Vertretungen gewählt werden. Ist das eine gewisse politische Absicht, die dahinter steht, dass man die Leute nicht dazu bringen will, an denselben Tagen zu wählen wie die anderen Mitbürger in diesem Land?
Also eine bewusst intendierte politischen Entscheidung will ich dahinter nicht erkennen. Wenn Sie mit den zuständigen Gremien und Institutionen sprechen, dann hören Sie eher so formelle beziehungsweise technische Bedenken, die zur Sprache gebracht werden. Aber es ist einer der Punkte, die AGA jetzt in diesem Positionspapier, in diesem Papier zur Weiterentwicklung drin hat, dass man auch das eruieren muss, inwieweit dies eine Verbesserung wäre für die Wahlbeteiligung. Nur nehmen wir aber auch das andere an, denn es ist nicht nur der Wahltag, der dazu führt, dass nur wenige an diesen Wahlen teilnehmen. Ich kenne übrigens andere Wahlen auch in Deutschland, also von der deutschen Kommunalpolitik, wo die Wahlbeteiligung viel niedriger ist. Ja. Aber trotzdem, es ist ein Problembereich, das wollen wir gar nicht abstreiten. Ja. Ich denke, die Beteiligungsmöglichkeiten und die Einflussmöglichkeiten dieser Beiräte zu erhöhen, der Ausländerbeiräte zu erhöhen, ist eigentlich das eigentliche Problem. Wir müssen dafür sorgen, dass diese Beiräte auf die Kommunalpolitik einen direkten Einfluss üben können. Denn wenn Menschen merken, dass Beiräte, die nur beratend tätig sind, liebevoll mit Verständnis, auch mit einem Lächeln dann angehört werden, aber dann ihre Anträge abgelehnt werden, dann kommt natürlich nicht nur unter den Wählern, sondern auch unter den Gewählten eine Frustration auf. Und wir müssen das Grundübel wirklich an der Wurzel packen. Wir müssen uns überlegen, wie schaffen wir, dass die Einflussnahme dieser Gremien größer wird.
Mhm. Kommen wir doch mal zu dem Grundübel, zu der Wurzel. Es sind jetzt wieder Wahlen. Was würden Sie aus der Sicht Ihrer Arbeitsgemeinschaft sagen? Welche Parteien bieten in diesem Land die größte Aussicht darauf, dass sich in diesem Bereich, also über die Bereiche, die wir gerade eben gesprochen haben, etwas bewegen kann? Oder würden Sie sagen, das ist eigentlich egal, welche politische Couleur?
Na, Sie müssen keine Wahlempfehlung ausgeben.
Nein, das damit nicht. Aber welche sind die politischen Kräfte, wo Sie trotzdem sagen, als Arbeitsgemeinschaft, da machen wir uns Hoffnung, mit denen mehr erreichen zu können, wie bis in der bisherigen Konstellation?
So. Es werden sicherlich einige Punkte geben, die AGA als Forderung aufstellt, die vielleicht mit dem Parteiprogramm der einen oder anderen Partei näher stehen als jetzt mit einer anderen. Aber wir sind überparteilich und wir sind neutral. Ja. Und wir haben auch bisher die Erfahrung gemacht, dass wir überall, in jeder Partei, sofern es um die demokratischen Partei geht, auf einen exzellenten Ruf und auf verfügen und dass wir überall ernst genommen werden. Das heißt, für uns gibt es keine Idealkonstellation, sondern für uns gibt es einfach unsere Forderungen, die wir an die jeweiligen Parteien und an die jeweilige Landesregierung formulieren. Insofern, wir können mit jedem arbeiten, mit jeder Konstellation arbeiten. Es ist auch unsere Aufgabe, uns nicht parteipolitisch festzulegen, sondern zu gucken, wo gibt es die Ansprechpartner, wie können wir sie für unsere Belange und Forderungen gewinnen.
Dann vielleicht unabhängig von den Parteien, was würden Sie sich denn wünschen, gerade jetzt nach der Landtagswahl, was durchgesetzt wird im Interesse für die Migrantinnen in Frankfurt und Hessen?
Ja, ich denke, die Migration- und Integrationspolitik muss in den Mittelpunkt gestellt werden. Also sie muss zu einer Querschnittsaufgabe erklärt werden, sozusagen zu einer Chefsache gemacht werden. Mhm. Die jetzige Landesregierung hat da einige sehr wichtige Schritte unternommen. Die Einrichtung eines Ministeriums für Migration und Integration ist einmalig gewesen bisher in Hessen. Die Einführung des Islamunterrichts ist noch dazu zu zählen, das Projekt für Modellregionen. Also es gibt da eine Reihe von Schritten, die jetzt bisher unternommen worden sind. Es geht darum, diese auszubauen und vor allem, wie gesagt, schon in den Mittelpunkt zu stellen. Aber es geht auch vor allem darum, dass wir jetzt erkennen, wo das Grundübel liegt. Und das ist die Diskriminierung und der Rassismus in unserer Gesellschaft, die übrigens nicht eine Randerscheinung sind, sondern die in der Mitte der Gesellschaft zu beobachten sind, sich dort entfalten. Sie kommen in allen Bereichen unserer Gesellschaft vor. Es geht darum, dass wir diese Diskriminierung vehement und entschieden bekämpfen. Wenn Sie einen Blick richten auf die...
Da, Genau, da wollte ich Sie auch fragen, Sie leiten ja schon selbst über das Netzwerk gegen Diskriminierung in Hessen. Wenn Sie das bitte nochmal zum Schluss unseres Gesprächs vorstellen könnten.
Gerne. Das Netzwerk ist ja ein solcher Versuch seitens der AGA, diesen Punkt in den Mittelpunkt zu stellen. Es ist eine eigene Bemühung, natürlich mit der Unterstützung der Bundesregierung, aber trotzdem, es ist eine Bemühung der AGA. Und ein Netzwerk bzw. eine Bekämpfung der Diskriminierung muss eigentlich die Aufgabe der Landesregierung sein. Unser Projekt ist ein Zusammenschluss von verschiedenen Akteuren, Institutionen wie Einzelpersonen in Hessen, die sich bereit erklärt haben, sich in einem Netz zusammenzuschließen und in Sachen Diskriminierung Erfahrungen auszutauschen, Hilfe zu leisten und Fälle aufzudecken, Fälle zu registrieren, aufzulisten und auch noch in Form einer Hotline eine erste Hilfe anzubieten. Aber Sie können sich vorstellen, wir als AGA sind da natürlich am Anfang einer sehr großen Aufgabe, die wir selbst nicht bewältigen können. Es wäre auch unsere Forderung an die nächste Landesregierung, diese Bemühungen zu institutionalisieren und erheblich auszubauen.
Ja, dann möchte ich nochmal auf Ihre Internetseite hinweisen. Also man kann in die Suchmaschine seines Vertrauens die vier Buchstaben AGAH eingeben, das heißt Arbeitsgemeinschaft der Ausländerbeiräte Hessens. Und dort kann man sich, wer da Interesse bekommen hat, sich zu informieren oder vielleicht auch denkt, er möchte da auf die eine oder andere Art und Weise mitarbeiten. Denn also nicht nur Migrantinnen können da mitarbeiten, sondern auch, wie nennt man das anders, Migranten, also die
Bio-Deutsche.
Die Menschen, die
alle
deutschen Pass verfügen,
Menschen,
genau.
Egal welcher Religion, welcher Nationalität, welcher Ethnie.
Auf dem Boden der freiheitlich-demokratischen Grundordnung, so wie es in der Verfassung geregelt ist. Und der kann sich da auf Ihrer Internetseite schlau machen. Und der wird da auch über das Netzwerk gegen Diskriminierung etwas erfahren. Und damit denke ich, es sind die Punkte, über die wir sprechen wollten, Herr Gülligen, abgearbeitet. Es sei denn, es gibt noch etwas, was Ihnen besonders am Herzen liegt, was Sie noch einmal erwähnen möchten.
Ich würde sehr gerne alle Migranten, die ein Wahlrecht haben, auffordern, an der Wahl teilzunehmen. Das ist sehr wichtig, dass wir mit unseren Stimmen die politischen Belange, aber auch die politische Zusammensetzung mitbestimmen, mitentscheiden, mitgestalten. Und das wäre eine wichtige Forderung, denke ich, die hier an dieser Stelle noch zu erwähnen wäre.
Ja, dann bedanke ich mich bei Ihnen, Herr Ennis Gülligen, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Und bis demnächst vielleicht mal wieder.
Dankeschön, auf Wiederhören.
Auf Wiederhören.
Ja, nach diesem Interview mit Herrn Gülligen haben wir jetzt noch einen letzten Beitrag zu dem Institut für Solidarische Moderne, dem ISM. Das ist ein Think Tank vielleicht, das über Parteigrenzen hinweg konkrete politische und durchführbare Alternativen zum Neoliberalismus entwickeln möchte und sich da seit einigen Jahren schon trifft und im Sommer immer eine Summer Factory durchführt, also eine kleine Konferenz, wo dann eben verschiedene Menschen zusammenkommen und da konkret nachdenken, wie es weitergehen kann. Und das ist natürlich auch ein wichtiges Thema, gerade in der Finanzkrise, in dieser Krisensituation, in der wir uns befinden, dass man da über Alternativen nachdenkt und guckt, was kann man da vielleicht auch für Lösungen entwickeln. Da sind also Leute, kommen da zusammen, die an Universitäten arbeiten etwa oder in Gewerkschaften, in Stiftungen oder auch Journalisten von Zeitungen. Und am Freitag gab es da eine öffentliche Podiumsdiskussion, wo es darum ging, die Lage in Deutschland, die politische Situation jetzt auch im Wahlkampf und vor der Bundestagswahl und eben in der Krise zu beschreiben und auch darin die Linke zu verorten und eben zu gucken, warum die Linke eigentlich so wenig profitiert davon, von dieser Krisensituation, wie man mit Unzufriedenheit in der Gesellschaft umgehen kann und daraus auch soziale Bewegungen formieren kann. Ich habe da einen Kommentar, den es da gab auf dem Podium, mal mitgeschnitten von der Franziska Wiethold, die ist von Verdi und die gibt darauf jetzt ein paar Antworten.
Ja, herzlichen Dank. Ich will mich in der Tat auf ein Segment konzentrieren, nämlich zu versuchen, mal dieser Alternativlosigkeit nachzugehen. Bekanntermaßen beruht Herrschaft einerseits auf struktureller, ökonomischer, politischer Gewalt und auf Hegemonie. Hegemonie in dem Sinne von auch, dass dieses System, diese Herrschaft auch in irgendeiner Weise akzeptiert wird, dass die Subalternen in irgendeiner Form eingebunden werden. Seit einigen Jahren haben wir eine Verschärfung in der ambivalenten Einschätzung, die aber durch die Krise, zumindest in Deutschland, nicht total verändert worden ist. Denn für viele Beschäftigte, vor allem gab es Krise schon ziemlich lange davor. Das Gefühl der Machtlosigkeit gegenüber dieser strukturellen Gewalt hat sich auf der einen Seite verschärft. Das ist auch Ergebnis einer sehr bewussten neoliberalen Politik, sozusagen handelnde Akteure ins Unsichtbare zu verschieben. Aber die Hegemonie ist noch brüchiger geworden. Und da sehe ich erhebliche Ansatzpunkte für linke Politik, die wir zum Teil zu wenig wahrnehmen, nach meiner Einschätzung. Der alte und der neue Kapitalismus ist mit großen Versprechungen angetreten. Man erinnert sich an Ludwig Erhard, Wohlstand für alle. Und es gibt zwei große Gerechtigkeitsparadigmen, die besonders in Deutschland eine große Rolle spielen. Das ist die Leistungsgerechtigkeit und das ist die Chancengleichheit/Chancengerechtigkeit. Das waren die großen Versprechungen des alten Kapitalismus und des Neoliberalen noch viel mehr. Individuelle Leistungsbereitschaft, Qualifikation wird durch den Markt, durch das Unternehmen belohnt. Und auf diesem Hintergrund, dieses Versprechens, sind natürlich solche Geschichten wie Prekarisierung, Verschärfung der Unterschiede Arm und Reich, Sozialabbau und so weiter, eine massive Verletzung dieses Leistungsverhältnisses und auch des Versprechens Chancengerechtigkeit. Einer der Hintergründe für diese umfassenden und unisono Ergebnisse, 60-80%, je nachdem, halten dieses System für ungerecht. Es gibt ein Versprechen des neoliberalen Kapitalismus, gerade gegenüber Qualifizierten. Wenn alte Strukturen aufgebrochen werden, können Menschen sich mehr selbst entfalten, können mehr Eigenverantwortung übernehmen gegenüber den alten bürokratischen Strukturen. Differenziertere Angebote. Wenn man sich anguckt, was unter der Ägide des Neoliberalismus in Betrieben, aber auch sozusagen im Gesundheitsbereich, im Pflegebereich, im Jugendpflege läuft, ist das Gegenteil eingetreten. Anstelle von mehr Selbstgestaltung eine Ökonomisierung, die Menschen ganz anderen Zwängen der sozialen Selbstausbeutung unterläuft. Die Entgrenzung von Arbeitszeit, die gerade in der Phase auch der Auflösung des Familienernährer- und Hausfrauenmodells riesige Probleme mit sich bringt. Auch das ist alltägliches Konfliktpotenzial, nicht nur in den Betrieben, sondern in der gesamten Gesellschaft. Wir haben eine weitere Entwicklung, dass das Wachstumsparadigma auf immer mehr Kritik stößt. In bestimmten Milieus, nicht in allen. Dass sich sozusagen neben unter über dem kapitalistischen System, je nachdem, wer es auch immer beziehen will, eine sehr viel stärkere Gebrauchswertorientierung durchsetzt. Von klein richtig mit Kaufstoffen, Commons, Gardening und so weiter. Eine Entwicklung, die ich zumindest als traditionalistische Linke, Gewerkschafterin, Erwerbsrechtlerin lange Zeit völlig unterschätzt habe. Drängt das alles zu einem Bruch mit diesem System? Nein. Also erstens, Krisenzeiten sind nie Zeiten, wo ein System sozusagen durch den Aufstand der Massen bricht. Das ist hat. Und jetzt kommt die spannende Frage, wann werden soziale Unzufriedenheit, Kritik an diesem System, wann wird daraus eine soziale Bewegung? Die erste Voraussetzung ist, dass wir die Herrscher nicht mehr können. Frau Merkel kann. Und die große Sehnsucht vieler Linker, dass Konflikte, dass Krisen sich zuspitzen, dass die Disruptionskräfte überhand nehmen, nicht. Frau Merkel hat es in einer Weise geschafft, Konflikte und die Regierung, Konflikte aufzugreifen, abzuflachen, einzubinden, abzufedern. Das ist mehr als Meinungsshow. Das ist eine hochpragmatische Politik, sehr genau zu gucken, wann etwas für die eigene Machterhaltung fertig werden kann und dann auch einen Schritt nachzugeben und wiederum auch einzubinden. Die Gewerkschaften stehen heute in ihrer Akzeptanz sehr viel besser da als unter Rot-Grün und Herrn Schröder. Was übrigens die Gewerkschaften und was gut tut, komme ich gleich mal dazu. Das heißt, diese Sehnsucht, zugespitzte Konflikte, zugespitzte Krisen führen zu zugespitzten Konflikten, führen zu einer sozialen Bewegung, wird von Frau Merkel als Gefahr gesehen und aufgefangen.
Und das ist etwas, was uns, glaube ich, zum Teil sehr irritiert. Zweitens, wir haben in Deutschland in vielen Bereichen noch kein absolut neoliberales Regime. Wir haben in vielen Bereichen im Verhältnis zu anderen Ländern immer noch einen Staat, der sich für verantwortlich erklärt und deswegen als Akteur von Protestbewegungen auch in die Pflicht genommen wird. Wenn man sich das mit den USA oder auch mit Großbritannien vergleicht, haben wir noch nicht alles neoliberal dereguliert oder privatisiert. Sonst gibt es hier keinen öffentlichen Wiederausbau, muss man einen ganz kleinen, aber sehr aktuellen Beispiel machen. In der Ökonomie und soziale Bewegungen leben von der Wirkungsmächtigkeit. Und Wirkungsmächtigkeit heißt, dass wir einen so verantwortlichen, handlungsfähigen Akteur haben. Den haben wir in vielen Bereichen nach wie vor. Neoliberale Politik hat allerdings versucht, diesen Akteur immer weiter zurückzudrängen durch eine Entmachtung von Staaten, von Handelnden zugunsten von anderen Märkten. Das macht betriebliche Auseinandersetzungen zum Teil ungeheuer schwer. Und gleichzeitig finde ich es sehr bewundernswert, dass in diesem Wahlkampf das Thema Mindestlohn, Reregulierung des Arbeitsmarktes, was ja gegen, dass er wiederum Märkte in ihrer Macht eingrenzt, ein Dauerthema ist, wo selbst die CDU inzwischen weiß, sie muss nachgeben. Das heißt, sie hat eine große soziale Bewegung, einen ersten Teilerfolg gehabt und CDU versucht, sich in irgendeiner Weise dort auch einzuschalten und diese Bewegung mit aufzunehmen. Das sind also Bewegungen, die wir einfach zur Kenntnis nehmen müssen, auch in ihrer Widersprüchlichkeit, in diesem Austarieren, um Hegemonie zu behalten. Warum es trotzdem kein Bedürfnis nach der großen Alternative zu geben scheint, einer Mehrheit der Bevölkerung, die gleichzeitig dieses System sehr stark kritisiert. Da gibt es eine ganze Reihe von Ursachen, die ich nur zum Teil ahnen kann. Zunächst mal müssen wir eines zur Kenntnis nehmen. Hinter der Kritik an der Ungerechtigkeit des Systems stecken unterschiedliche bis entgegengesetzte Inhalte. Die einen sagen, Leistungsgerechtigkeit heißt, die da oben sollen wir abgeben, aber der Abstand zu den markierten Fingern muss größer werden. Denn das wäre ein Verstoß gegen die Leistungsgerechtigkeit. Leistungsgerechtigkeit heißt immer auch Abgrenzen nach unten. Das muss man einfach wahrnehmen. Chancengerechtigkeit ist ähnlich problematisch. Insofern sollten wir auch nicht einfach sagen, gerecht, ohne zu differenzieren, was da an unterschiedlichen entgegengesetzten Auffassungen dahinter steckt. Auch das gehört, ich glaube, zu der Wahrheit einer linken Politik. Wir haben außerdem ein ganz großes Problem einer sehr großen Zukunftsangst. Und Zukunftsangst ist nicht die Zeit, wo man über große Alternativen und große Entgegenentwürfe denkt, sondern wo man sagt, das Einzige, was mir noch bleibt, ist Besitzstände zu erhalten. Gegen Veränderungen zu kämpfen, denn Veränderung ist bei den Leuten inzwischen verbunden mit Verschlechterung. Und eine Phase, wo Menschen sagen, Zukunft macht mir Angst, halten, was da ist, führt gleichzeitig in dieser Resignation, in dieser Selbstbescheidung zu einer wachsenden Skepsis gegenüber Alternativen. Gleichzeitig müssen wir auch zur Kenntnis nehmen, Einschätzung ist immer relativ und viele in Deutschland vergleichen sich mit dem, was sie befürchtet haben, wie die Krise auf sie ganz persönlich wirkt, was daraus geworden ist. Es war nicht so schlimm und sie vergleichen sich mit anderen Ländern. Und gemessen daran sagen viele, es hätte ja sehr viel schlimmer kommen können. Auch wiederum einer der Ursachen dafür, dass nach meiner Einschätzung sozusagen über dieser Kritik so ein Wehtau liegt, der die sozialen Bewegungen natürlich sehr stark hemmt. Und letzter Punkt, das Entscheidende für soziale Bewegungen ist inzwischen ihre Wirkungsmächtigkeit. Und je stärker wir das monolithische System darstellen und die einzelnen Brüche und einzelnen Bewegungen unter den Tisch fallen lassen, desto mehr verstärken wir Resignation und das Gefühl der Machtlosigkeit. Und das behindert soziale Bewegungen nach meiner Einschätzung ganz erheblich. Das heißt, insgesamt stelle ich zumindest fest, eine erhebliche Anpassungsfähigkeit dieser Regierung, für andere kann ich es nicht so beurteilen, im Umgang mit Konflikten, im Auffangen, im Eingehen, mit Protesten, Und das zur Kenntnis zu nehmen und als Lebende trotzdem zu gucken, wo sind die Ambivalenzen, wo sind die Brüche, an denen wir ansetzen können und sozusagen vorantreiben können, das ist meine nicht die entscheidende Aufgabe, die wir vor uns haben.
Ja, das waren einige Gedanken zur aktuellen politischen Situation von Franziska Wiethold von Verdi bei der Sommerkonferenz der Summer Factory vom Institut für Solidarische Moderne am Freitag in Frankfurt.
Franziska Wiethold von Verdi, ist die adlig? Entschuldigung, das musste jetzt sein, dieser blöde Karlauer. Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen da draußen an euren Radiogeräten oder wo immer ihr uns jetzt hören mögt, das war eine Stunde ABS, chaotisch, aber dafür live wie immer.
Und sympathisch.
Und oder? Sympathisch, genau. Chaotisch und sympathisch, wie immer.
Und hier, genau, chaotisch und sympathisch für euch waren heute der Nils Björn Schmidtke.
Und die Etta Kevili. Und hier geht's gleich weiter mit Virus Musikradio und der Rock. Und Marcel wird heute durch die Sendung führen ab 17 Uhr. Also dranbleiben, geht live weiter. Mit Gästen, habe ich gesehen.